Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Wo bin ich? Diese Frage nach dem Ich stellen sich auch Hirnforscher. Und diese Hirnforscher möchten am liebsten eine Landkarte des Gehirns erstellen. Die USA fördern diese Kartierung des Gehirns mit hunderten Millionen Dollar im Projekt Human Brain Map. Und die Europäische Union hat mit ähnlichem Ziel das Human Brain Project gestartet. Eine solche komplette Karte soll Aufbau und Funktionen des Gehirns verständlicher machen. Sie soll Überblick verschaffen. Diesen Überblick suchen auch unsere Redakteure Mike Sattler und Max Heke. Dazu haben sie sich in das Labyrinth Gehirn hineingetraut.
Hallo Mike.
Hallo Max.
Okay, die Redaktion hat uns 8 Minuten Zeit gegeben, um über das knackige Thema Gehirn und Neurowissenschaften zu sprechen. Das wird sportlich, aber wir kriegen das hin, oder?
Ja, wir geben auf jeden Fall unser Bestes, würde ich sagen, auf unserem Weg durch das Gehirn und auf unserem Weg hier durch diesen winterlichen Wald. Denn wir machen das Ganze beim Spaziergang. Die Neurowissenschaftler sagen, es ist gut, wenn man das Gehirn ganzheitlich anspricht. Wir bewegen uns also dabei, wir sprechen dabei, wir denken dabei. Wir versuchen, so viel wie möglich zu aktivieren.
Dann kriegen wir das in der Kürze der Zeit hin. Du warst letzte Woche im Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften hier in Leipzig. Und da schauen sich die Wissenschaftler mit verschiedenen Apparaten unser Gehirn an. Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt im Labor des Max-Planck-Instituts. Du liegst auf dem Tisch, ich halte ein Skalpell in der Hand. Jetzt wird es ein bisschen pikant. Und schneide deine Schädeldecke auf und klapp die so zur Seite. Was finde ich da, wenn ich das mache?
Ja, also du siehst natürlich, es hat wahrscheinlich jeder jetzt schon so ein Bild im Kopf von diesen ganzen Windungen und Tälern und Furchen, diese typische eben Gehirnoberfläche. Und diese ganzen Windungen und Furchen, das ist eben die Hirnrinde, der sogenannte Cortex. Das ist so eine 2 bis 5 Millimeter dicke Schicht ungefähr erstmal. Und die besteht eben aus Milliarden von Neuronen. So, das siehst du, wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kannst du vielleicht noch sehen, okay, hier sind tiefere Täler, die markieren so ungefähr die verschiedenen Areale, Lappen im Gehirn, wie zum Beispiel den Schläfenlappen an der Seite. Aber im Max-Planck-Institut, da wird jetzt nicht wirklich der Schädel geöffnet, das machen die dann nicht.
Ja, das stimmt, die Methode mit dem Skalpell ist ein bisschen rabiat, das haben die Wissenschaftler damals so gemacht im ausgehenden 18. Jahrhundert in der sogenannten Schädellehre. Da dachte man, man schneidet das Gehirn auf, nimmt es raus und sieht anhand von Beulen oder kleinen Einkerbungen besondere Ausprägungen oder Unterentwicklungen, also dass man vom Äußeren des Gehirns auf Eigenschaften des Gehirns schließen kann. Mittlerweile schauen sie nicht mehr auf die Oberfläche, hast du gesagt. Wie genau untersuchen die das Gehirn?
So, heute sind es vor allem die nicht-invasiven Methoden, mit denen auch am lebenden Patienten geforscht wird. Die nicht-invasiven Methoden heißt eben, man öffnet die Schädeldecke nicht, sondern man benutzt bildgebende Verfahren zum einen. Bekanntester Vertreter, die Magnetresonanztomographie. Tomo kommt übrigens aus dem Griechischen von Tomi, schneiden, also da steckt das Skalpell noch ein bisschen drin. Das erzeugt eben scheibchenweise Bilder vom Gehirn, vom lebenden Gehirn. Es gibt andere Verfahren, damit kann man zum Beispiel auch den Sauerstofffluss im Gehirn beobachten und sieht, welche Regionen aktiv sind bei bestimmten Aufgaben. Und dann gibt es noch die nicht-invasiven Verfahren, bei denen von außen Ströme im Gehirn erzeugt werden. Damit lassen sich verschiedene Regionen zum Beispiel stören. Probanden müssen bestimmte Aufgaben ausführen und die Forscher können dann sehen, was wird gestört, wie verändert sich das Verhalten der Probanden.
Das ist ja auch
immer
das Wichtige, ne? Dass die Probanden nehmen, die dann bestimmte Aufgaben erfüllen sollen, wie zum Beispiel irgendwie auf den Monitor schauen und da irgendwie Bildabfolgen kommen und irgendwas passiert oder die müssen leichte Aufgaben erfüllen.
Ja, also die bildgebenden Verfahren oder diese ganze Technik, die ist natürlich ziemlich Hightech und faszinierend deswegen, aber die tatsächliche Arbeit von den Neurowissenschaftlern besteht eben viel darin, diese Versuchsdesigns zu machen und sich genau zu überlegen, was wissen wir bis jetzt über das Gehirn, wo gehen wir davon aus, wo welche Funktionen zum Beispiel verarbeitet werden oder in welchen Netzwerken und wie können wir die gezielt abfragen, ja, und was für Aufgaben, diese Aufgaben sich auszudenken, die Probanden ausführen müssen. Das ist eben eine ziemlich große Herausforderung im Alltag der Forscher.
Da du das Wissen der Forscher angesprochen hast, die müssen natürlich erstmal wissen, wie geht das im Gehirn eigentlich vor sich. Und da sind ganz besonders Nervenzellen aktiv. Also das Gehirn ist erstmal ein riesiges Informationsverarbeitungssystem. Und Informationen verarbeiten lassen sich im Gehirn eben über Nervenzellen. Und da wir gerade in einem winterlichen Wald stehen, eine Nervenzelle sieht nämlich fast so aus wie ein Baum ohne Blätter. Du hast den Stamm, der ist der Zellkern der Nervenzelle. Dann hast du die Äste und die Wurzeln, die wir jetzt gerade nicht sehen können. Und an diesen Wurzeln und Ästen, an den Enden der Äste und Wurzeln, da sind andere Nervenzellen wieder. Also musst du dir vorstellen, dass an jedem Ende von einem Ast hier wieder ein anderer Baum dranhängt. Also quasi ein dreidimensionaler Raum voll mit Bäumen, die sich an diesen kurzen kleinen Enden berühren. Und diese Berührungspunkte, das sind die sogenannten Synapsen, da werden Botenstoffe übertragen, die dann die Informationen weiterleiten. Also ein Hin und Her von Informationen, die letztlich in irgendeiner Weise dafür sorgen, oder die Grundlage dafür sind, dass wir beide hier jetzt gerade laufen und uns über unser Gehirn unterhalten können.
Ja, und dass wir nicht völlig weggeschwemmt werden eben von diesen Eindrücken, sondern dass wir die einzelnen Äste von den Bäumen eben fokussieren können und dass wir wissen, dass das Äste sind. Also es ist ein riesiger Filter eigentlich für die Informationen.
Auch das. Ich stelle mir das auch immer gerne als Kaffeefilter vor. So. Also Wissenschaftler oder in der Öffentlichkeit versuchen wir immer irgendwie Bilder für das Gehirn zu finden. Früher war das Gehirn die Dampfmaschine, das damals beste Technologieerzeugnis. Und heute ist es vielleicht der Computer und ich, wie gesagt, würde sagen, es ist ein Kaffeefilter. Unten kommt richtig schöner Kaffee raus und oben tust das Pulver rein und es wird echt richtig gut gefiltert. Und so funktioniert das auch mit dem Gehirn, dass sehr viele Informationen, die eigentlich auf uns einprasseln, gefiltert werden und wir uns ungestört hier unterhalten können.
Ja, und der Kaffee, der hilft einem dann natürlich auch wieder, sich zu konzentrieren. Ne?
Das ist wirklich ein schönes Bild.
Ja. Ist übrigens interessant mit der Dampfmaschine, weil du sagtest, das sind immer die neuesten technischen Errungenschaften. Dann sagt vielleicht auch viel über den Menschen aus, dass er so denkt, okay, das Gehirn, das ist unglaublich faszinierend. Also vergleichen wir das mal mit was wir selber geschaffen haben, mit dem Tollsten, was wir selber geschaffen haben. Heute vergleicht man es gerne mit dem Computer, der natürlich noch meilenweit davon entfernt ist. Also um kurzen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu geben, dieses Bild mit den Bäumen, was du hattest vorhin, also dieser dreidimensionale Wald quasi, der das Gehirn darstellt, sind eben 20 Milliarden Bäume sozusagen, Neuronen, und die feinen Äste, an denen die sich berühren, das sind 1 Milliarde Synapsen im Gehirn. Die möglichen Zustände, die das Ganze annehmen kann, sind 10 hoch 150 verschiedene Verschaltungen, Zustände im Gehirn. Das ist weit mehr, als es überhaupt Teilchen im Universum gibt. Nämlich nur 10 hoch 80, was ein Bruchteil.
Das ist schon total verrückt, ne? Diese Dimension, die man sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich vorstellen kann. Wo du das Thema Verschaltung ansprichst, denn die Neurowissenschaften sind quasi eigentlich auch selbst eine Verschaltungsmaschine, weil die ganz viele Wissenschaften an den Neurowissenschaften letztlich beteiligt sind. Also wir haben Physik, wir haben Chemie, wir haben Medizin, wir haben Biologie. Fällt dir noch was ein?
Ja, die Philosophie ist natürlich auch immer wieder beschäftigt mit den Ergebnissen der Neurowissenschaften. Da gibt es inzwischen auch eine Menge Überschneidungen, was jetzt irgendwie die Frage nach dem, gibt es einen freien Willen oder entscheidet das Gehirn eigentlich alles für sich? Guck mal, wir sind jetzt hier wieder an der Kreuzung angelangt. Ja. Weiß dein Gehirn schon, ob wir jetzt links oder rechts gehen?
Gute Frage. Ich würde es mal eben die Frage weiterleiten an mein Gehirn. Ja, ist gerade eine Kommunikationssperre. Wir laufen einfach mal links lang, würde ich sagen.
Genau. Ja.
Die Neurowissenschaften oder durch diese Forschung am Gehirn und daran, was im Gehirn vor sich geht, haben sich auch neue gesellschaftliche Entwicklungen ergeben. Thema Rechtswissenschaften. In den USA ist es so, dass Straftäter in Hirnscan gelegt werden und dann geschaut wird, ob das Gehirn vielleicht so verändert ist im Vergleich zu einem normalen Gehirn, dass er vielleicht gar nicht anders konnte. Ne? Da haben wir auch wieder das Thema determinierte Handlungen. Also dieses Feld der Neurowissenschaften wirkt unglaublich auf soziale und gesellschaftliche Verhältnisse und kann Entwicklungen in Gang bringen.
Genau, und eben nicht nur auf Institutionen wie das Rechtssystem, wo wir es natürlich wirklich sehr ausgeprägt haben und wo uns ziemlich deutlich wird, dass wir vor Entscheidungen stehen, die wir zu treffen haben. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Aber es verändert ja auch einfach jedes zwischenmenschliche Verhalten. Also die Erkenntnisse über das Gehirn darüber, wie ich einschätze, ob mein Gegenüber jetzt eben einen freien Willen hat oder keinen freien Willen hat, was ihn bewegt, warum er jetzt irgendwas so verarbeitet, warum ihn was ablenkt gerade. Das verändert ja auch schon unsere zwischenmenschliche Kommunikation, unser Verhalten. Und das ist, glaube ich, was das macht, die Neurowissenschaften oft so ein bisschen unheimlich. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass es auch ganz viele Erkenntnisse von den Neurowissenschaften gibt. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Also im Bereich der Medizin, aus denen sie ja ursprünglich auch kommen, in dem es eben wirklich Fortschritte gibt, in denen man besser versteht, wie eben Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz sich entwickeln und da Ansätze entwickeln, wie man dem einfach begegnen kann.
Jetzt wage ich wieder eine pikante Überleitung von Demenz. Wir haben nämlich ganz vergessen, auf die Uhr zu schauen und haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, wir müssen da an dieser Stelle auch ein Schlusswort finden. Die Neurowissenschaften machen sehr viele Felder auf und sind vor allem im medizinischen Bereich sehr, sehr spannend, wie man da neurodegenerative Krankheiten behandeln kann und eben in anderen Bereichen, wie sie da die Gesellschaft verändern. Kurzes Schlusswort, Mike.
Also ich glaube, ein abschließendes Fazit über die Neurowissenschaften, das steht mir hier nicht an. Aber ich würde sagen, es ist einfach auch liegt im Wesen der Sache, dass immer neue Fragen aufgetan werden, dass es eben nicht zu Antworten kommt, sondern alle Antworten, die gefunden werden, eben wieder neue Fragen aufwerfen. Es ist noch in der Entwicklung, meiner Einschätzung nach, würde ich sagen, relativ am Anfang von dem, was wir verstehen dazu. Und wenn es den Hörern jetzt so geht, dass sie vielleicht ein bisschen verwirrt sind, dann geht es denen eigentlich genauso wie uns und wie den Neurowissenschaftlern, die eben auch ständig wieder mit neuen Überraschungen konfrontiert sind. Und sag mal, wo sind
wir? Wo sind wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Beim nächsten Mal beantworten wir die.
Wir gehen einfach zurück ins Studio.
Das waren meine Kollegen Max Heke und Mike Sattler. Sie haben sich in das Labyrinth des Gehirns begeben und dort über das Gehirn und die Neurowissenschaften gesprochen.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.